Liebe Gemeinde, es ist jetzt 12 Jahre her, als in das Volksparkstadion in Hamburg etwa 30.000 Leute gekommen sind, um den Dalai Lama zu sehen und zu hören. Nun, für unsere Fußballbegeisterten, wir haben das Volksparkstadion im Moment gar nicht gut in Erinnerung, ne? Wollen wir gar nicht näher darauf eingehen. Nee, nicht HSV, sondern das letzte Spiel unserer Nationalmannschaft. Aber damals waren die Leute dort, um ganz gebannt diesen Mann kennenzulernen, der eine ganz andere Religionsrichtung vertritt als die Christen. Es ist ja nun eine Minderheit der Buddhisten in Deutschland, die mit dem Dalai Lama eben zu diesem Buddhismus hörten. Nun, sehr häufig komme ich ins Gespräch mit Menschen und es dauert nicht lange, dann fällt dieser Satz: Wir haben alle den gleichen Herrgott. Ich möchte heute anhand eines Textes aus dem Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, an dieser Frage entlang gehen, und zwar eigentlich im Wesentlichen mit 3 Punkten. Wer seine Bibel dabei hat, wir lesen zunächst einen Textauswahl, die Verse 7 bis 10 nämlich, und dann wollen wir miteinander über dieses Thema nachdenken mit der Überschrift »Die Stimme des guten Hirten«. Ich habe eine etwas modernere Übersetzung gewählt, vielleicht klingt das bei euch ein bisschen anders. Jesus sagt: Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete: Nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Soweit Gottes Wort aus dem Johannesevangelium. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Welt zusammen, da ist Multikulti. Dieser Überbegriff, ja, der auf viele Familien, auf viele Gesellschaften in fast allen Ländern Europas heutzutage passt, der passt irgendwie auch auf das geistliche Gesellschaftsniveau, möchte ich mal sagen. So viele Menschen, die im Grunde ihren eigenen Weg suchen, so viele Menschen, die sich im Grunde von Gottes Wort so weit entfernen, wie es ihnen passt, und trotzdem bekennen, dass sie an Jesus Christus glauben und an sein Wort. An diesem 20.07.2007, man kann es sich gut merken, saßen dort 30.000 Menschen und sie lauschten gebannt den Unterweisungen dieses Dalai Lamas. Damals schon war absehbar, dass die beiden deutschen Landeskirchen viele Mitglieder verlieren werden. Wie viele von diesen 30.000 saßen da wohl, weil sie mit ihrem Glauben nicht mehr zurechtkamen, weil sie im Grunde nicht satt geworden sind in der Gemeinde, in der Kirche, zu der sie gehörten. Und sie merkten, es muss vielleicht noch etwas anderes geben, was die Lehre in meinem Herzen, was viele Fragen, die ich mir stelle, beantwortet. Die Stimme des guten Hirten. Wir alle denken da an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kennt der Buddhismus diese Stimme? Mit dem Buddhismus haben wir in Deutschland nicht so viel zu tun. Vielmehr mit dem Islam. Kennt der Islam die Stimme des guten Hirten? Das habe ich schon einige Male in dieser nun über 20-jährigen Gemeindearbeit hier in Torrevieja erlebt, dass jemand durch die Tür kommt oder wir am Telefon miteinander reden und sie fragt, wann ist denn der Gottesdienst? Und diese Person bekommt von mir zu hören, wie immer, sonntags um 18 Uhr. Manche sind überrascht. 18 Uhr? Ich sage, ja, hier an der Costa Blanca nicht um 10 Uhr morgens, da können Sie schön ausschlafen. Um 18 Uhr ist ungewohnt, war auch für uns ungewohnt, als wir hier mit der Gemeindearbeit anfingen, aber der Vormittag war einfach schon besetzt. So auch in dieser Kirche, wo sich dann eine englische Gemeinde in dieser Zeit trifft. Da sagt mir jemand kürzlich am Telefon, darf ich denn auch zum Gottesdienst kommen? Weil ich bin katholisch, aber ich komme gerne zu Ihnen. Wir haben doch alle den gleichen Herrgott. Mein erster Punkt, wir haben alle den gleichen Herrgott. Stimmt das so? Reformierte, Katholiken, Muslime, Buddhisten? Oder müssen wir hier vielleicht differenzieren? Gibt es nicht doch gewichtige Unterschiede bei der Frage nach dem allmächtigen Gott? Ob wir sie innerhalb der Christenheit stellen oder im Vergleich mit anderen Religionen wie mit dem Buddhismus oder dem Islam? Manche von euch sind im März schon mal dabei gewesen, wenn wir miteinander diesen Weltgebetstag feiern. Ich war überrascht zu sehen, da hinten am Ausgang liegen immer noch einige Flyer vom letzten Jahr. Weltgebetstag. Irgendjemand hat begriffen, dass es wichtig ist, dass die Welt sich zum Gebet eint. Auch wenn es mitunter Fragen gibt, wo wir uns nicht so ganz einig sind. Aber können wir trotzdem miteinander vor unseren Herrn kommen im Gebet? In unserer Liturgie haben Sie es gemerkt, diese Zeit für Stille und Gebet hat jeden Sonntag Platz in diesem Gottesdienst. Es ist mir so wichtig zu merken, dass Menschen, obwohl sie aus so verschiedenen Gemeinden kommen, und ich bin überzeugt, auch heute kämen wir gerne auf ein halbes Dutzend verschiedene Gemeindeformen in diesem Gottesdienst, wir alle können miteinander Gottesdienst feiern und miteinander beten. Worauf kommt es an? Bei diesem Weltgebetstag geht das in der ganzen Welt, in den ganzen Städten, wo sich Christen treffen, dass man sich reihum mit allen Gemeinden trifft. Genauso wie in der Gebetswoche am Anfang des Jahres. Wir glauben an den gleichen Gott. Den Glauben an diesen Gott der Bibel bekennen wir in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn wir sprechen von dem Gott Vater, dem Gott Sohn und dem Heiligen Geist. Gottes Geist wirkt in unser Mittel, so wirkt der Allmächtige, obwohl er im Himmel ist, hier auf der Erde. Doch das entscheidende Merkmal Gottes, an den wir glauben dürfen, ist und bleibt Jesus Christus. Jesus ist es, und wir haben es vorhin gelernt, er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so sind die Christen querbeet durch die verschiedenen Gemeindeformen, die mitunter bedingt durch die kulturelle Entwicklung in dem Land so entstanden sind, so sind die Christen der verschiedenen Kirchen durch Christus miteinander verbunden. Durch den, der ganz Gott und ganz Mensch war. Jesus Christus. Alle, die an Jesus Christus als den Herrn und Erlöser glauben, sind Brüder und Schwestern im Glauben. Diejenigen, die am 22. dabei sein werden, wenn wir am Ortsausgang Guadama Richtung Alicante gesehen, dort am Strand miteinander Ulla und Gernot taufen und vielleicht noch jemand anders, sollte sich jemand melden, die werden diese Frage hören. Natürlich gibt es ein Taufgespräch vorher, eine Vorbereitung vorher. Aber dort im Wasser werde ich sie im Grunde nur eines fragen. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dein persönlicher Erretter? Und wenn ich dann ein Ja höre, werde ich sie sagen, so taufe ich dich auf deinen Glauben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die ganze Gemeinde wird mit einem Amen antworten. So taufen wir. Das verbindet Christen weltweit. Haben wir alle den gleichen Herrgott? Ja, wenn sein Sohn Jesus Christus heißt und unser Herr und Erlöser ist. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Worauf basiert dieser Glaube? Ist die Bibel Gottes Wort? Ich sehe einige Nicken und ich sehe Überzeugung in eurem Gesicht. Das ist schön. Doch diese Frage ist keineswegs unumstritten. Nicht in der modernen Theologie, nicht in den verschiedenen Gemeinden. Und darum ist es wichtig, dass wir heute darüber reden. Ein von mir sehr geschätzter Theologe ist Emil Brunner. Er gehörte im 20. Jahrhundert zu den Großen des Schweizer Protestantismus. Er hat ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Unser Glaube. Nun, Büchlein ist ein bisschen untertrieben, das Ganze hat 150 Seiten. Und das zweite Kapitel aber schon trägt eine Frage als Titel: Ist die Bibel Gottes Wort? Und er schreibt unter anderem, ich zitiere auszugsweise: Weil es eine Bibel gibt, darum gibt es Christen. Die Bibel ist der Wurzelgrund, aus dem aller Christenglaube herauswächst. Denn ohne die Bibel wüssten wir ja nichts von Jesus Christus, nachdem wir doch Christen heißen. Christenglaube ist Glaube an Christus. Und Christus begegnet uns und redet zu uns in der Bibel. Christenglaube ist Bibelglaube. Wie ist das gemeint? Wer ist Gott? Was will er mit uns? Was hat er vor mit der Welt und mit den Menschen und mit dir? Das kannst du nicht wissen, das kann dir auch keiner sagen. Denn was du nicht wissen kannst von Gott, das kann auch der andere nicht wissen. Ist er doch auch nur ein Mensch? Kein Mensch kann von sich aus jene Fragen beantworten. Das kann Gott allein. Tut er es? Sagt er es? Offenbart er sich? Auf diese Frage antwortet die Christenheit ja. Gott hat das Geheimnis seines Willens kundgetan durch die Apostel und Propheten in seiner Schrift. Ihnen gab er es zu sagen, wer er sei. Liebe Gemeinde, Emil Brunner hat das so auf den Punkt gebracht, dass man es besser kaum sagen könnte. Warum dividiert sich die Christenheit vielfach auseinander? Häufig ist man sich in wesentlichen Fragen gar nicht uneinig. Aber die Feinheiten, die machen den Unterschied. Ich bin überzeugt, dass das Herz unseres Herrn darüber blutet, dass er darüber weint, dass sein Leib so zerstritten ist auf dieser Welt, dass viele Christen sich so gar nicht verstehen möchten. Was wäre, wenn es wieder gelingen würde, wenn wir Gottes Wort zum Fundament unseres Glaubens machen würden? Wenn Gottes Wort maßgeblich sein würde und die kleinen Nebenfragen, an denen sich Menschen so gerne festhalten, wirklich nebensächlich bleiben würden? Wir haben doch alle den gleichen Herrgott. Aber ist die Bibel auch Gottes Wort? Das bringt mich zu einem dritten und längeren Punkt. Denn was ist mit den anderen Religionen? Emil Brunner stellt sich diesem Problem in seinem Buch und er schreibt: Wie steht es mit jenen anderen Büchern, die auch Gottes Wort zu sein behaupten? Solche anderen Bücher sind zum Beispiel der Koran der Muslime oder die Bhagavad Gita der Hindus. Brunner sagt dazu: Ich antworte zweierlei. Erstens, bist du Mohammedaner oder bist du Hindu? Also gehen dich jene Bücher nichts an. Zweitens, wenn du nun doch wissen willst, wie es mit jenen Büchern steht, so kann ich dir nur eines sagen. Es ist dort eine andere Stimme zu hören als in unserer Bibel. Es ist nicht derselbe Gott, nicht der gute Hirte, der zu seinen Schafen kommt. Es ist eine fremde Stimme. Brunners Buch stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und in Bezug auf die anderen Religionen hat sich die Situation seitdem sehr stark verändert, gerade für uns Deutschsprachige in Bezug auf den Islam. Die Muslime sind mittlerweile die drittstärkste Religionsgemeinschaft in unserem Heimatland. Und ein paar wenige islamistische Extremisten, sie machen der Welt mit ihren Attentaten schwer zu schaffen. Darum kann ich nicht einstimmen mit Emil Brunner, wenn er sagt, jene Bücher gehen dich nichts mehr an. Nein, lieber Gottesdienstbesucher, wir müssen uns heute auseinandersetzen mit diesen Fragen. Doch entscheidend bleibt das Thema: Wo hören wir die Stimme des guten Hirten? Liebe Schwester, lieber Bruder, nicht wahr? Das brauchen wir, dass wir in dieser turbulenten Zeit immer wieder seine Stimme hören. Lasst mich einen kurzen Abstecher in den Koran machen. Wir haben alle den gleichen Herrgott. Innerchristlich können wir damit voller Überzeugung Ja sagen. Aber was ist mit den anderen Religionen? Ich habe den Koran zu Hause stehen. Nun, heute kann man ihn am leichtesten online per Internet lesen. Es ist das heilige Buch der Muslime. Ich wollte wissen, stimmt denn das, was Emil Brunner schreibt? Es geht uns nichts an. In dem einen Punkt hat er recht. Die Stimme des guten Hirten, die habe ich im Koran nicht gehört. Mohammed, der lebte am Ende des 6. und am Anfang des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel. Er behauptete nach dem Alten und dem Neuen Testament die entscheidende und abschließende, er spricht von der dritten Offenbarungsstufe. Und die nimmt er für sich in Anspruch. Seine Sprache, sie ist von unglaublicher Eindringlichkeit. Auch dadurch, dass der Koran extrem viele Wiederholungen enthält. Er lässt keinen klaren Aufbau erkennen. Die Themen, sie wechseln mittlerweile sehr abrupt. Und darum ist die Lektüre des Korans mitunter mühsam. Immer wieder betont Mohammed, was er schreibe, diene letztlich der Bestätigung dessen, was schon in der Bibel steht. Er zitiert des Öfteren Äußerungen, die Noah, Abraham und auch Jesus gemacht haben sollen. Doch diese Äußerungen finden wir nicht in der Heiligen Schrift. Er sagt: Ich bin wie diese Propheten. Sie sind Mahner, die vor dem göttlichen Gericht warnen. So bin ich. Das Wort Evangelium kommt inhaltlich im Koran überhaupt nicht vor. Und die Art und Weise, wie Mohammed mit der Bibel umgeht, macht uns das Lesen schwer und das Herz macht es uns auch schwer. Obwohl Mohammed immer wieder betont, Allah sei ein einziger Gott, es sei nicht erlaubt, ihn jemandem zur Seite zu stellen, ist für ihn die Dreieinigkeit der Christen ein Gräuel. Merkwürdigerweise versteht er unter Dreieinigkeit Gott, Maria und Jesus. Gott, Maria und Jesus. Ich habe nicht rausgekriegt, wie er auf Maria kommt. Er sieht also eine Art Götterfamilie. Auf der anderen Seite findet er lobende Worte für Jesus Christus. Doch er sagt, er ist auf keinen Fall Gottes Sohn. Er ist auch nicht am Kreuz gestorben, sondern einer, der ihm ähnlich sehe. sei dort gehangen. Und denen, die seinen Versen neben den Versen des Korans keinen Glauben schenken, droht Mohammed das ewige Fegefeuer an. Ich möchte nicht im Detail beschreiben, das tut er nämlich sehr wohl, wie schlimm das sein wird. Er beschreibt es mit sehr heftigen Worten. Sie sind schrecklich. Den Gläubigen auf der anderen Seite verspricht er ein handfestes Paradies. Und auch das beschreibt er sehr farbig. Diejenigen, die die Nachrichten in dieser Welt verfolgen, bei denen klingelt im Moment etwas und wir denken an das gestrige Attentat in Kabul. Wieder sind etwa ein Dutzend Menschen zu Tode gekommen bei diesem Anschlag der Taliban. Mich interessierte dieser Zusammenhang sehr. Was schreibt der Koran über den islamistischen Selbstmord? Ich war beruhigt, als ich den Satz las, so heißt es in der Sure 4, Vers 33, tötet euch nicht selber. Eine klare und unmissverständliche Aussage. Aber im gleichen Abschnitt, nur einige Verse weiter, schreibt er dann genau das Gegenteil. Dass derjenige belohnt werden wird im Paradies, der dadurch den Islam nach vorne bringt. Was gilt nun? Und ich merke, die Stimme des guten Hirten, die höre ich gar nicht. Ich spüre sie auch nicht. Ich merke nichts von dem liebevollen Werben Gottes um den Menschen. Haben wir alle den gleichen Herrgott? Dieser Abschnitt in den Koran soll genügen. Bei mir hat die Lektüre ausgelöst, dass ich mir Christus als den guten Hirten noch besser vorstellen konnte, dass er mir noch lieber wurde, wenn wir an ihn, den Sohn Gottes, denken, der ans Kreuz ging, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Warum? Weil er die Menschen liebt. Keine andere Motivation. Dann merke ich hier eine völlig andere Stimmung. Von der Stimme Gottes schreibt Brunner, Gott will die Menschen sammeln, sie heimführen. Er will sie nicht in der Verirrung lassen. Er will sie bei sich haben. Darum zieht er sie mit allen Mitteln zu sich. Die Stimme des guten Hirten. Wir finden sie ganz am Anfang im Schöpfungsbericht. Gott sagt zu den Menschen, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem Baum, dessen Früchte Wissen geben, sonst musst du sterben. Diese Aussage tönt zuerst lockend. Alles in dem mir geschaffenen Garten steht mir also zur Verfügung. Aber dann merke ich, Gott zieht eine Grenze. Wenn du diese überschreitest, musst du sterben. Und ich merke, das ist das Wesen Gottes. Es ist nicht nur das Mäntelchen der Liebe und des Friedens, das über allem gedeckt wird, sondern Gott macht klar, es gibt Grenzen. Was sind das nun für Grenzen? Ist es das, was man uns Christen vorwirft, wo man sagt, das Christentum besteht doch vor allem aus Grenzen, aus dem du darfst nicht und auf der anderen Seite du musst? Blicken wir noch einmal kurz auf diese Grenze am Ende dieser Predigt heute Abend. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von diesem einen Baum. Der Baum, von dem damals nicht gegessen werden sollte, ist ein Symbol. Gott ist der Schöpfer und wir Menschen die Geschöpfe. Darum macht er uns Grenzen. Wir müssen Gott Gott sein lassen und nicht versuchen, seine Stelle einzunehmen. Und dann passierte, was passieren musste. Als der Mensch sich über die Gebote Gottes hinwegsetzte, hörte er die Stimme Gottes nicht mehr. Die Stimme des guten Hirten, er versteckte sich, als er sie hörte. Wenn die Stimme des guten Hirten drohend wird, dann ist es nämlich auch eine Seite seiner Liebe. Gott, er möchte uns vor den Gefahren und Abstürzen bewahren. An einem einfachen Beispiel will ich es versinnbildlichen. Wenn die Mutter dem kleinen Kind sagt, er darf die heiße Herdplatte nicht berühren, dann ist das doch keine Schikane. Dann ist das doch keine Drohung, um dem Kind etwas vorzuenthalten. Nach dem Motto, wie schön fühlt sich wohl so eine heiße Herdplatte an? Es ist Schutz für das Kind, ein Ausdruck der mütterlichen Fürsorge und Liebe und ein Ausdruck dessen, dass die Mutti für sich beansprucht, ich habe den Überblick. Mein Blick geht weiter, als du, mein Kind, das im Moment kannst. Merken wir hier die Parallele? So ist der allmächtige Gott, dessen Blick viel weiter geht. Und damals haben Adam und Eva nicht verstanden, warum dürfen wir denn von diesem Baum nicht essen? Kennen wir diese Warum-Fragen in unserem Leben? Warum darf ich nicht? Es gibt keine einheitliche und einfache Antwort meistens darauf. Aber häufig ist es so, dass der allmächtige Gott den besseren Überblick hat. Und darum sagt er, du sollst zum Beispiel Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst den Ruhetag halten. Warum? Wir merken, manche Menschen, sie arbeiten so viel, dass sie ohne Arbeit fast nicht mehr können. Arbeit ist fast wie eine Droge. Und wenn sie nicht arbeiten können, scheint ihnen etwas zu fehlen. Wir haben diese Beobachtung hier an der Costa Blanca gelegentlich gemacht. Wenn Menschen aus dem Arbeitsleben und Prozess in den Rentenabschnitt übertreten und merken, mitunter ist es gar nicht so leicht. Die Stimme des guten Hirten, sie sagt, halte den Ruhetag, denn er ist gut für dich. So wirst du Möglichkeit haben, deine Batterien aufzuladen. Die Stimme des guten Hirten. Ich möchte einige Beispiele anführen. Da sieht Jesus diesen Levi oder den Matthäus am Zoll sitzen und sagt zu ihm, folge mir nach. Und wir lesen im Markus-Evangelium, Levi stand auf und folgte ihm. Ohne irgendeine Vermittlung ergeht der Ruf an diesen Mann und dieser gehorcht. Die Antwort Levis ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens, sondern das gehorsame Tun. Um das geht es, wenn wir die Stimme des guten Hirten im Alltag hören wollen. Es braucht unsere Bereitschaft zum Gehorsam in der persönlichen Nachfolge. Ein ganz konkretes Beispiel. Und ich gucke niemanden direkt an. Aber ich glaube, viele können sich hier hinein zu versetzen. Paulus schreibt im Epheserbrief im 4. Kapitel, lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. Paulus, wovon sprichst du hier? Zorn? Okay. Mal ganz ehrlich, wer von uns kennt das nicht, dass das Blut in Wallung kommt und wir zornig werden? Wir gebrauchen meistens ein etwas anderes Wort. Ich bin sauer, ich bin böse. Luther übersetzt mit Zorn. Und wir merken, Paulus schreibt an diese Gemeinde in Ephesus nicht, Zorn ist eine Todsünde und ihr dürft überhaupt nie wieder zornig werden. Wir merken, Gottes Wort ist hier ganz realistisch. Er sagt, lasst euch durch den Zorn nicht hinreißen dazu, dass ihr Fehler macht. Merkt ihr die Grenze? Spürt ihr die Grenze? Die Grenze ist nicht, dass Paulus sagt, ihr dürft nicht mehr zornig werden. Er sagt, wenn ihr zornig werdet, verliert nicht die Kontrolle. Und wenn es passiert, dann lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Die Sonne geht hier ungefähr gegen 8:30 unter. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, solltet ihr heute zornig gewesen sein. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Warum nicht? weil es dann passieren kann, dass du A, nachts nicht schläfst, du bist zu zornig, B, grübelst du und dieser Zorn, er vertieft seine Spuren in deinem Herzen. Es ist viel besser, wenn du die Sache noch am gleichen Tag in Ordnung bringst. Das ist eine ganz klare und lebenspraktische Anweisung. In der Nachfolge Jesu stehen heißt, sie in die Tat umzusetzen. Wenn ich also auf jemanden zornig war, so suche ich, soweit es an mir liegt, die Versöhnung noch vor dem Abend. Die Stimme des guten Hirten. Manchmal höre ich, ich habe diese Stimme noch nie gehört. Und sie meinen damit, äußerlich vernommen mit meinen beiden Ohren habe ich sie noch nie. Doch der gute Hirte, er spricht nicht nur so, dass wir ihn über unsere beiden Ohren hören können. Die Grundvoraussetzung für das Hören seiner Stimme ist, dass wir mit offenem Herzen sein Wort lesen. Und der heute ziemlich viel zitierte Emil Brunner hat es auf den Punkt gebracht. Christusglaube ist Bibelglaube. Durch Gottes Wort spricht der gute Hirte zu uns. Ich habe ihn noch nie zu meinem Herzen sprechen hören durch den Koran, noch nie durch eines der vielen anderen Bücher der Religionsgemeinschaften, in die ich mitunter meine Nase stecke. Die Grundvoraussetzung für das Hören auf Gottes Stimme ist ein offenes Herz. Ehepaare in unserer Mitte sehen hier ganz klar die Parallele. Was man nämlich nicht verstehen will, versteht man auch nicht. Ist das so? Na klar, einige nicken, nicht wahr? Sowohl die Männer als auch die Frauen im Miteinander merken, wenn ich es partout nicht verstehen will, weil meine Meinung sowieso schon fest ist, ja, dann kann mir der Partner das 10-mal sagen. Und im besten Falle höre ich geduldig hin, aber verstanden habe ich es nicht. Das offene Herz fehlt. So auch mit Gottes Wort. Wenn ich mit einer anderen Einstellung an die Heilige Schrift herangehe, dann werde ich die Stimme des guten Hirten nicht hören. Doch es ist so wichtig, sie in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit zu hören. So wichtig, Momente der Stille zu haben, nur für sich alleine, für dieses persönliche Zwiegespräch. Wir finden viele Fragen, die Gottes Wort direkt beantwortet. Einige beantwortet er in Gottes Wort indirekt. Und einige, da wird Gottes Geist seinen Finger besonders auf unser Herz legen und wir werden die Antwort merken. Die Stimme des guten Hirten. Wir haben doch alle den gleichen Herrgott, sagen viele. Das möchte ich in Frage stellen. Wir haben den gleichen Herrgott, wenn sein Sohn Jesus Christus unser Herr und Erlöser ist. Ist die Bibel Gottes Wort? Wer darauf nicht ein eindeutiges Ja findet, der ist in Schwierigkeiten. Er wird die Stimme des guten Hirten nicht hören. Und was ist mit den anderen Religionen? Nun, wir haben einige angeschaut, den Islam mit dem Koran. Die Zeit reicht mir nicht für mehr. Wer sich dafür interessiert, ich kann gerne Literatur weitergeben. Und dann sagt mir, ob ihr die Stimme des guten Hirten gehört habt. Ich habe sie nicht. Doch sie ist entscheidend für mein Leben. Sie ist entscheidend, um in dieser Welt und mit dieser Gemeinde Kurs zu halten. Wir müssen die Stimme des guten Hirten hören. Wir müssen sie hören, damit wir den Weg in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit finden. Möge Gott dazu Gnade geben. Amen.